Ja, ihr Lieben, ich heiße euch ganz herzlich zur heutigen Predigt und ich habe heute was Visuelles für euch mitgebracht. Ihr habt schon gesehen, ich hatte erst überlegt, das hier vorne hin zu tun. Ich glaube, die hinteren Reihen hätten es sonst nicht gesehen, deswegen hier präsent für euch und da die Danke, mein Dank geht an Simon, mit dem ich das zusammen gestern noch gebaut habe. Genau, und ich werde zu Beginn noch einmal den Predigtvers lesen und zwar in zwei Übersetzungen, einmal in der Schlacht und einmal in der neuen Genfer Übersetzung. Genau. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Und dann eine etwas kommunikativere Übersetzung, die Neue Genfer Übersetzung. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Bevor ich ein bisschen näher auf diese Punkte eingehen werde, möchte ich euch eine kleine Einordnung dieses Textes geben. Das ist mir immer sehr wichtig. Und die Apostelgeschichte ist ja ein Buch, was wir in der Bibel finden, was vom Arzt Lukas geschrieben wurde, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Und im Kapitel 1, also kurz bevor unser Text beginnt, war Jesus noch auf der Welt und er kündigt das Kommen des Heiligen Geistes an, also dass Gott durch seinen eigenen Geist in die Menschen wohnen wird. Und danach wurden die Jünger, die Jesus auserwählt hat, zu den Aposteln berufen. Wer weiß von euch, was das Wort Apostel bedeutet? Ja, das ist eine Möglichkeit. Und einen zweiten Begriff, der ähnlich ist. Ja, also Gesandter ist eine Möglichkeit. Und einen zweiten anderen Begriff. Botschafter. Genau, also am Ende ist es, die haben eine Botschaft bekommen und diese sollten sie weitergeben. Und sie waren auch Gesandte, nämlich von dem Höchsten, also sie waren von Gott selbst berufen worden. Und was haben sie getan? Sie haben das Evangelium weiter verbreitet. Ja, das, was Jesus gepredigt hat, sie haben die Auferstehung weiter bezeugt und wurden damit auch von Gott mit Zeichen und Wundern bestätigt. Ja, sie haben tatsächlich Menschen heilen können und das war ihr Auftrag gewesen. Und in Kapitel 2, wo sich unsere Textpassage befindet, schenkt Gott am Pfingstfest seinen Geist, was Jesus vorhergesagt hatte. Und Johanna hat es schon ganz gut angekündigt, dann gibt es eine längere Predigt, die der Petrus hält, und zwar an das Volk der Juden. Und das könnt ihr, wenn ihr es mögt, nochmal nachlesen ab Vers 14 bis 41. Und dann kommt dieser Tag, an dem auf einmal von 120 Gläubigen, von denen gesprochen wird vorher, kommen 3000 Menschen an einem Tag zum Glauben. Das muss wirklich unfassbar gewesen sein. Das war nicht so, dass die zum Glauben gekommen sind, sondern die wurden auch getauft. Also das war alles mit inbegriffen. Und ich möchte heute in der Predigt über diese erste Gemeinde sprechen, über diese ersten Christen und was ihre Grundsäulen waren. Und warum und wieso diese Dinge wichtig waren und was sie auch für heute im Jahr 2026 als Gemeinde, aber auch für dich ganz persönlich als Christ bedeuten. Und dabei schauen wir uns 4 Punkte an. Der erste Punkt ist die Lehre, ja, auch die Lehre der Apostel genannt, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Das ist der Hunger nach dem Wort Gottes. Punkt Nummer 2 ist die Gemeinschaft, ein gebendes Herz. Auch da gehe ich nachher nochmal im Detail drauf ein, was das bedeutet. Das dritte, das Abendmahl haben wir heute gefeiert, ja, eine lebendige Erinnerung an das, was Gott getan hat für uns. Und dann das vierte, das Gebet, in ständiger Abhängigkeit von Gott zu leben. Ein Wort ist mir bei der Vorbereitung ganz besonders aufgefallen und es umschließt alle diese 4 Punkte. Und zwar werde ich heute mit euch ein bisschen Griechisch lernen. Wir werden mindestens 3 Begriffe nachher kennen, hoffentlich könnt ihr die auch danach noch. Und zwar gibt dieser Begriff, diesen 4 Begriffen, richtig Tiefe. Und zwar ist das Wort, jetzt muss ich gucken, ob ich es richtig ausspreche, proskartereo, ein griechisches Wort, was ganz, ganz viele deutsche Bedeutungen hat. Ich weiß nicht, wer sich schon mal ein bisschen mit dem Griechischen beschäftigt hat, merkt, dass man nicht einfach nur ein griechisches Wort mit einem deutschen Wort gleichsetzen kann, sondern da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und was es unter anderem bedeuten kann, ist beständig sein, beharrlich weiterführen, fest verbunden sein, hingebungsvoll dran sein, dranbleiben, dabei sein, ständig bereit sein. Also es ist irgendwie ein extrem starkes Wort, was man eben nicht nur mit einem einzigen Wort ausdrücken kann. Und wenn wir es etwas zeitgemäßer vielleicht formulieren würden, würde die Jugend von heute vielleicht sagen, voll durchziehen. So richtig durchziehen. Da gibt es keine halben Sachen. Es gibt keine halben Sachen, sondern da ist ein Fokus drauf, da ist eine Regelmäßigkeit drauf. Und das müssen wir einfach im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt diese Grundpfeiler, diese Kennzeichen der ersten Christen uns näher anschauen. Das erste Kennzeichen, die Lehre, Hunger nach dem Wort Gottes. Wir haben vorher gehört, dass da 3000 Menschen zum Glauben gekommen sind. Und diese Menschen hatten ein Leben davor. Und sie haben sich nun Jesus zugewendet, aber Jesus war ja nicht mehr da. Das heißt, was wollten sie? Sie wollten natürlich wissen, wer ist dieser Jesus? Was hat er gelehrt? Was hat er getan? Und sie hatten den Jackpot, denn sie hatten die Menschen vor Ort, die Jesus noch live miterlebt haben. Die Jünger, die Apostel. Und die Lehre der Apostel ist somit der Zeitpunkt, wo es noch keine Bibel gab und wo es auch noch keine Evangelien gab, sondern wo einzig und allein die Augenzeugenberichte der Menschen, die damals mit Jesus unterwegs waren, vorhanden waren. Und das war dieses Besondere an der Lehre der Apostel, ja, dass ihr es auch mal gehört habt. Und ich kann mir vorstellen, dass die Apostel über Jesus gesprochen haben, wie gnädig er war, was er für Wunder getan hat, was er gelehrt hat, ja, was er über das Reich Gottes weitergegeben hat. Und sie waren ja Schüler vom Meister, ja, und sie haben alles aufgesogen, was Jesus ihnen beigebracht hat. Und das konnten sie jetzt anwenden. Und außerdem glaube ich auch, dass sie die Tora, die ja damals das Einzige war, was die Menschen hatten, also das Alte Testament, ausgelegt hat auf Jesus und gesagt hat, hier hat sich das erfüllt, die Prophezeiung ist wahr geworden. Jesus ist wirklich von den Toten auferstanden, ich kann das wirklich bezeugen. Und was da auch bestimmt mit dabei war, waren vielleicht mal so die ein oder anderen Fragen, die die Menschen damals hatten. Ja, was genau da jetzt passiert ist, und das konnten die auch beantworten. Es war nicht nur alleine das Weitergeben von Lehre, sondern auch das Beantworten von Fragen. Und ihr kennt sicherlich den Begriff Wiedergeburt. Ja, das ist an diesem Tag passiert. Da sind 3000 Menschen zum Glauben gekommen. Sie haben ihr altes Leben hinter sich gelassen und haben ein neues Leben gestartet. Und wie ist das bei uns Menschen, wenn ein Kind zur Welt kommt? Was braucht es, um zu wachsen? Liebe, aber auch ganz wichtig, genau, die Muttermilch, richtig. Und so kann ich das auch eins zu eins was übertragen darauf, dass junge gläubige Menschen, die zum Glauben kommen, brauchen Nahrung. Und die brauchen gute Nahrung, um zu wachsen. Und diese einzig gute Nahrung, die ein junger Gläubiger findet, ist die Lehre der Bibel, ist das Wort Gottes. Ja, und das ist die Grundlage für Wachstum. Im Gegensatz zu den ersten Christen halten wir heute die gesamte Bibel in der Hand. Ja, das ist nur eine, die Neue Genfer Übersetzung, nur das Neue Testament. Aber es gibt noch die Möglichkeit, alle möglichen Übersetzungen sich online anzuschauen, am Handy, am Tablet, am Laptop, wo über man ist. Man hat alles zur Verfügung und nicht nur in Deutsch, sondern auch in allen möglichen Sprachen. Ich weiß nicht, wie viele Sprachen, über 200 bestimmt. Und das ist doch einfach der Hammer, oder? Wenn wir uns das mal vor Augen führen, was wir für Möglichkeiten heute haben. Und mir ist irgendwie aufgefallen, vielleicht ist das diese ständige Verfügbarkeit davon, das, was uns manchmal träge werden lässt, was uns manchmal müde werden lässt. Aber ich möchte dich heute ermutigen, das Wort Gottes zu lesen. Und es gibt ein Vers in der Bibel, der das bezeugt, dass es so, so wichtig ist für uns. Und zwar 2. Timotheus 3, die Verse 16 bis 17. Da sagt Paulus zu Timotheus Folgendes. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Wir haben also alles, was wir brauchen, im Wort Gottes. Ja, und da gehört dazu das persönliche Studium. Der ein oder andere ist vielleicht ein bisschen mehr dem hinterher, aber vielleicht auch der Vers des Tages, ein Andachtsbuch, was man regelmäßig liest, ist alles wichtig. Aber was auch extrem wichtig ist, ist die Lehre. Ja, darauf zu vertrauen, dass es von Gott eingesetzte Prediger gibt, die uns was weitergeben möchten, die uns ermutigen, ermahnen möchten und dass wir von uns aus korrekturbereit sind, uns vom Wort Gottes korrigieren zu lassen und alles prüfen, ja, was wir hören. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn das Ganze bei mir untergeht, das Wort Gottes untergeht, dann fehlt bei mir in meinem Leben etwas. Es fehlt Sinn, es fehlt Lebensweisheit, es fehlt ein Ziel, Ausrichtung. Deswegen ist mein Statement, gesundes geistliches Wachstum braucht das Wort Gottes in unserem Leben. Und das ist der erste Grundpfeiler, den ich aufbauen möchte. Da. Das zweite. Ich habe jetzt mal hier ein Bild von unserer Gemeinde genommen, weil ich habe nichts anderes gefunden. Die Gemeinschaft, ein gebendes Herz. Das zweite griechische Wort, was ihr heute lernen werdet, das werde ich jetzt ein paar Mal häufiger sagen. Wer weiß, was hinter Gemeinschaft steht? Irgendwelche Experten, der Ralf weiß das so, weiß ich auf jeden Fall, dass er es weiß. Genau, Koinonia, richtig. Koinonia bedeutet Gemeinschaft, aber bedeutet auch wieder an der Stelle, was wir unter Gemeinschaft heutzutage verstehen, ist vielleicht gar nicht, was damals in der Bibel unter Gemeinschaft verstanden wurde. Deswegen möchte ich da einmal kurz eine Verwechslungsgefahr ausschließen. Was ist Koinonia nicht? Koinonia ist kein Smalltalk. Nicht mal eben so zwischen Tür und Angel ein cooles Gespräch zu haben, das ist nicht Koinonia. Was auch Koinonia nicht ist, und das fand ich ganz spannend, es ist nicht die reine Geselligkeit. So, wir sitzen in einer Runde zusammen, quatschen, unterhalten uns, haben eine gute Zeit. Das ist nicht nur das, ja. Drittens, es ist auch kein Hobbyclub, wo ich mir die Leute aussuche, die mir sympathisch sind und ich mit denen Zeit verbringe, sondern Koinonia hat die Basis, das Fundament Jesus Christus. Wir alle sind hier zusammen, weil wir an Jesus glauben und weil wir ihn als Fundament in unserem Leben haben, ne? Und da sind vielleicht auch mal der ein oder anderen Leute dabei, mit denen man jetzt nicht so ganz besonders gut klarkommt, aber darum geht es nicht bei Koinonia, ja. Und das vierte ist, es ist auch nicht das reine Konsumieren. Ich komme hier nur nicht nur hin, um zu sagen, ich empfange nur und alles passiert nur, weil ich hier da bin und ich möchte hier zur Geltung kommen, sondern es ist ein aktives Teilhaben, auch ein Geben dabei. Deswegen ja auch das Wort gebendes Herz. Aber was ist denn jetzt Koinonia ganz praktisch? Was bedeutet das denn? Jetzt habe ich ein paar Sachen gesagt, was es nicht ist. Was ist denn Koinonia nun? Ich habe da drei Bereiche. Das erste ist, Gott, die Verbindung zum Heiligen Geist. Ja, Koinonia mit Gott ist die Verbindung mit dem Heiligen Geist. Das heißt, wir pflegen eine Beziehung zu Jesus. Wir leben nicht nach einer Religion, wo uns gesagt wird, du musst das und das tun, sondern ich möchte in Verbindung mit Gott leben. Ich habe das Gebet als Gespräch mit ihm, ja, als Kommunikationsmittel und ich lebe aus Gnade und nicht aus Leistung. Ja, das ist diese Gemeinschaft, mit der ich mit Gott lebe und die eine Tiefe bekommen soll in unserem Leben. Das zweite, was Koinonia ist, ist nicht nur die vertikale, sondern auch die horizontale, hier unter uns. Ehrlich und authentisch sein, einer unserer Werte. Ja, das ist Koinonia, das ist ein gelebter Wert. Lasten tragen, wenn andere mal schwere Zeiten durchleben. Nicht zu sagen, boah, der hat gerade eine schwere Last zu tragen, lass ihn mal alleine damit, sondern ich unterstütze, wo ich kann. Füreinander zu beten. Das kommt später auch nochmal vor. Und dann das große Thema Teilen. Ja, wir haben einen materiellen Besitz bekommen von Gott, aber auch einen Besitz unserer Gaben. Und diese nicht nur für uns zu verwenden, sondern sie zu teilen. Aber auch nicht nur das, sondern auch Emotionen zu teilen. Ja, der eine erlebt vielleicht mal gerade Sorgen und Ängste, dass wir beistehen, dass wir ihm Mut und Freude geben. Ja, und die ersten Christen, das merkt man ein bisschen später, die betrachten sich nicht als Eigentümer von dem, was sie hatten, sondern die haben mutwillig, bereitwillig, haben die alles geteilt, was sie hatten. Nicht nur, das heißt, die haben sogar in so einer Art Kommune gelebt, ja, würde man heutzutage sagen. Also die haben zusammengelebt, haben alles geteilt, was sie hatten und weil sie wirklich verstanden haben, ich bin hier nicht der Eigentümer, sondern ich bin der Verwalter und Gott stellt mir zur Verfügung. Und was kann Koinonia im Alltag bedeuten? Also wenn wir außerhalb der Gemeinde mal denken, mit unserem Nächsten, und das ist dann wirklich gelebte Liebe, ja, gastfreundlich zu sein, vergebend statt nachtragend zu sein, großzügig zu sein statt geizig, Menschen zu sehen, die andere übersehen und Einheit zu suchen in Streit. Merkt ihr, wie tief dieses Wort ist? Das ist nicht nur mal eben, wir haben eine schöne Runde zusammen, sondern Gemeinschaft ist ein essentieller Wert, das ist das gelebte Evangelium, weil wir sind abhängig von Gott, ja. Wir können nichts ohne ihn tun und das dürfen wir an unsere Menschen noch weitergeben. Meine Frage an dich ist, bin ich bereit, meine Zeit und meine Ressourcen als Leihgabe Gottes zu sehen, um anderen in oder außerhalb der Gemeinde zu helfen? Und vielleicht eine Frage an uns als Gemeinde, wie stellen wir als Gemeinde sicher, dass niemand bei uns Mangel erleidet? Ja, und diese veränderte Lebensweise hatte Auswirkungen. Wir lesen das etwas später, dass Lukas beschreibt, dass die Lebensart, wie die Menschen miteinander umgegangen sind, auf die anderen übergesprungen sind, auf die Welt, auf die Außenstehenden, sie angelockt hat, sie waren angesehen. Ja, und das war auch mitunter ein Grund, warum die Gemeinde gewachsen ist, Koinonia. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass das dem Teufel ein Dorn im Auge ist. Wenn wir Gemeinschaft leben, möchte er uns davon abhalten, das zu tun. Er möchte uns ins Gegenteil führen, in die Isolation. Und es gibt ein Warnzeichen, das gerade vielleicht für die Eltern hier, eine Studie aus 2024 sagt, dass mittlerweile knapp 12% aller Kinder in Deutschland vereinsamt sind. 12% aller Kinder vereinsamt. Mitunter unter Medienkonsum, das ist ein großer Teil davon, dass man sich abkapselt und in seiner eigenen Welt lebt. Aber es gibt auch andere Gründe und das sollte uns ein wirkliches Warnzeichen sein. Und wir als Christen dürfen einen Gegentrend setzen. Wir dürfen wieder aktiv dazu aufrufen, Gemeinschaft zu suchen. Möglichkeiten gibt es genug dafür, ja, in der Gemeinde. Wir haben immer wieder mal Möglichkeiten, Männerfrühstück, Frauenfrühstück, die Hauskreise, einfach eine echte und authentische Gemeinschaft. Und da auch nochmal ein letztes Ding zum Nachdenken. Ist unsere Gemeinschaft, unsere Gemeinde hier so attraktiv, dass Außenstehende sagen, ich weiß nicht genau, was sie glauben, aber ich will wissen, warum sie so miteinander umgehen. Ja. Und das ist der zweite Grundpfeiler, die Gemeinschaft. Kommen wir nun zum Punkt Nummer 3. Und zwar, oh, jetzt habe ich eins übersprungen, das tut mir leid, das war nochmal eine Zusammenfassung, was Koinonia ist. Kennzeichen Nummer 3, das Brotbrechen, oder wie wir heute sagen, das Abendmahl. Eine lebendige Erinnerung an das, was Jesus für uns getan hat. Aber ich möchte mal so ein bisschen mit uns zurückspringen, und zwar in die ursprüngliche Art, wie die Menschen damals Abendmahl gefeiert haben, weil das war ganz anders, wie wir das heute tun. Und zwar ist da das griechische Wort klao, das ist das sogenannte Brotbrechen, das ist das, was wie sie es früher genannt haben. Und damals war es so, dass in Jerusalem der Brot nicht als Laib gebacken wurde, sondern als Fladenbrot. Und das Fladenbrot war etwas knuspriger. Und dann war das so, dass bei den frommen Juden der Brauch, dass zu Beginn jeder Mahlzeit vom Fladenbrot ein Stück abgebrochen wurde und dann das Essen quasi begonnen wurde. Ja, also dafür gedankt wurde und dann wurde die Tischgemeinschaft gestartet. Und ich finde, wenn man das nochmal so ein bisschen im Hinterkopf hat, ich meine, wir kennen das auch, wenn wir mal so leckeres Brot backen und das so in der Mitte zerbrechen, dieses tolle Geräusch, ja. Und das einfach mal im Hinterkopf behalten, da ist jetzt gar nichts dagegen, wenn wir das hier schon gebrochen haben, aber einfach diese Symbolik, Jesus hat den Leib gebrochen für uns, er ist gestorben, er wurde gefoltert und das war bestimmt für die Menschen damals noch viel greifbarer als für uns heute. Ja? Und dann wurde gemeinsam gegessen und zum Abschluss, das haben wir vorher auch gelesen in den Einsetzungsworten, wer gut zugehört hat, sagte Jesus gesagt, nach dem Mahl, also wo das Essen vorbei war, dann wurde der Wein erst gesegnet und an das vergossene Blut Jesu und den neuen Bund erinnert. Also, zusammengefasst, es war ein richtiges Abendmahl und man hat das damals auch Sättigungsmahl oder Agapemahl genannt. Also nicht dieser symbolische Akt, den wir hatten. Ich habe mal mit KI versucht, das irgendwie so, es ist schwierig, es ist super schwierig, was man so im Kopf hat, das irgendwie darzustellen. Ja. Und hier war es auch so, dass Reiche mit Armen zusammen waren, dass die Armen nicht nach Hause gegangen sind, ohne dass sie gegessen hatten. Ich kann mir vorstellen, dass es auch genau wie in den ersten Kirchen eben war, dass eben in Häusern stattgefunden hat und wahrscheinlich in Häusern, die reicheren Christen gehörten, weil die halt mehr Platz hatten und viel mehr Leute unterbringen konnten. Und wenn man so außerbiblische Texte liest, dann sieht man, dass da eine sehr intime und gemütliche, familiäre Atmosphäre geherrscht hat. Und irgendwie wäre ich gern dabei gewesen, so bei diesen ersten Abendmahlen, oder? Was denkt ihr? Ja, man hat auch am Tisch gelegen, genau, nicht nur gesessen, wie wir heute. Ich wollte euch mit dieser ein bisschen detaillierten Beschreibung mal in diese Anfangszeit der Gemeinde reinnehmen, weil ich glaube, das geht uns heutzutage voll irgendwie verloren. Und es war eine ganz andere Kultur, ja. Und es gibt auch so Christen, die schwören da drauf, dass das genauso sein muss wie früher, ne, dass man nur noch in Hauskirchen Abendmahl feiern darf und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist auch nicht korrekt. Das war damals auch einfach der Situation geschuldet, ja, dass die Menschen einfach keine Gemeindesaal hatten. Die hatten einfach nur ihr Zuhause. Aber es besteht auch die andere Gefahr, dass das nur noch reine Symbolik ist, dass es gar nicht mehr darum geht, was eigentlich da passiert ist, sondern dass einfach nur das Brot brechen, das Brot zu sich nehmen und den Wein trinken oder den Traubensaft trinken ist. Nochmal ganz kurz dazu, wir lesen in Vers 45, die Christen haben sich täglich getroffen. Täglich haben sie sich getroffen und Abendmahl gefeiert. Aber nur 20 Kapitel später, in Apostelgeschichte 20, Vers 7, lesen wir, dass es nur noch am ersten Tag der Woche war. Also ab da war es schon ein bisschen weniger geworden. Es war immer noch eine Regelmäßigkeit da, aber es war nicht mehr dieses tägliche Treffen. Bei uns, wir in der Gemeinde feiern das einmal im Monat, haben wir heute auch wieder getan, am ersten Sonntag des Monats. Was ich einfach daraus lese, ist, es gibt kein Gesetz. So, du musst das so und so häufig tun, damit es richtig ist. Es geht um die Herzenseinstellung, um die Verbindung dazu. Ist das Abendmahl für dich heute auch wieder nur eine Pflichterfüllung? Erster Sonntag des Monats, das Abendmahl, Haken dran. Oder sehnst du dich nach mehr, dieser innigen Gemeinschaft mit Gott, deinen Geschwistern und die persönliche Erinnerung an das Erlösungswerk Jesu Christi für dich? Vielleicht ist es heute mal an der Zeit, wieder darüber nachzudenken, ob man vielleicht, ohne das jetzt als Gesetz zu machen, aber vielleicht mal wieder so was tut. So ein Abendmahl wird dich mal wieder so feiert, wie das früher war. Ja, könnt ihr mal drüber nachdenken. Dritter Baustein oder dritter Grundpfeiler, dritter Grund. Wo ist das Abendmahl? So, komm langsam zum Schluss. Das Gebet in ständiger Abhängigkeit von Gott zu leben. Schon am Anfang der Apostelgeschichte berichtet Lukas von einer innigen Gebetsgemeinschaft der Apostel und einiger Frauen. Da heißt es, sie beteten einmütig und anhaltend. Also da denke ich mal nicht, dass es sich da um eine Gebetsgemeinschaft von 20, 30 Minuten gehalten hat, sondern eine etwas längere. Und in unserem Vers schreiben viele Übersetzungen, dass da mit diesem Gebet nicht nur das persönliche Gebet gemeint ist, sondern eben auch das gemeinschaftliche Gebet. Ja, wir haben auch gleich wieder die Gebetsgemeinschaft zusammen. Das ist eine ganz besondere Zeit. Und wir müssen damals verstehen, die Gemeinde stand unter enormem Druck. Am Anfang noch nicht, aber das kam dann später. Sie haben Verfolgungen geleidet und hatten Unsicherheiten. Und ihre Devise war, zuerst beten. Nicht einen langen Plan schmieden und dann irgendwann mal ein bisschen beten, sondern zuerst beten. Das war die Abhängigkeit. Das ist nicht meine Macht, sondern Jesus hat alles unter Kontrolle. Ja? Und das musste gelernt werden. Das kann ich mir vorstellen. Die Menschen kannten das ja gar nicht. Ja? Und deswegen war es wichtig, dass sie es regelmäßig getan haben und immer wiederholt haben, damit sie wussten, dass das wichtig ist. Und was wir in der Apostelgeschichte lernen, ich weiß nicht, es ist für mich immer wieder spannend, die Apostelgeschichte durchzulesen und was da alles wirklich passiert ist. Denn durch Gebet hat der Heilige Geist gewirkt. Durch Gebet haben sich Türen geöffnet. Ja, kamen neue Möglichkeiten und Menschen kamen zum Glauben. Also Gebet hat Kraft, hat Macht. Und ich möchte dir hier etwas Praktisches mitgeben. Ich weiß nicht, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist, ob du schon ein intensives Gebetsleben pflegst. Aber Gebet sollte kein Automatismus sein. Es sollte nicht sein, ich muss jetzt hier vom Essen beten und ich muss jetzt vom Schlafen gehen beten, dann ist alles gut. Sondern es geht darum, dass wir im Glauben daran, dass Gott uns zuhört und im Vertrauen darauf, dass er das Beste für uns will, die Leitung zu ihm aufrechterhalten, die Beziehung leben. Es gibt dabei eine Methode, die nennt sich ACTS. Witzigerweise ACTS heißt auch auf Englisch Apostelgeschichte. Das ist mir nachher erst gekommen. Und zwar ist das Adoration, Confession, Thanksgiving, Supplication. Das werde ich gleich einmal erläutern, was das ist. Und zwar, ich hoffe, ihr könnt das lesen, ich erkläre es auch noch einmal. So kann man ein Gebet machen, das Gott im Zentrum hat. Okay? Das erste ist, ich starte mit Anbetung. Ja? Adoration. Gott für seine Größe, für seine Allmacht, für seine Liebe, für das, was er ist, als heiliger Gott zu ehren, ihn anzubeten, ihn groß zu machen. Dazu aus Matthäus 6, Vers 9, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dann das zweite, Bekenntnis, Confession. Es geht darum, wenn wir das erkennen, wie groß Gott ist, dann sehen wir auch, wie klein wir eigentlich als Menschen sind und dass wir immer wieder an seinen Maßstäben vorbeileben, dass wir Vergebung brauchen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Und das ist so wichtig, dass wir das tun, ja, Vergebung erlangen. Dann das dritte, Danksagung. Da geht es darum, Gott groß zu machen für das, was er in unserem Leben tut. Und vielleicht nicht nur das Offensichtliche, sondern auch mal das, was wir vielleicht, wo wir schon lange nicht mehr für gedankt haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir ein Haus haben, in dem wir leben dürfen, dass wir fließendes Wasser haben, dass wir so eine tolle Gemeinde hier haben, dass wir Menschen haben, die wir anrufen können, dass wir und so weiter und so fort. Ihr merkt, wir haben so viel Grund zu danken. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Ja, das soll auf jeden Fall Teil eines Gebets sein. Und dann das vierte, das ist die Fürbitte, die Supplication auf Englisch. Ja, es geht darum, wenn du Sorgen auf dem Herzen hast, fress das nicht in dich hinein. Gib's zu deinem Gott. Du kannst mit ihm reden wie mit einem Freund. Ja, du kannst ihm alles bringen. Und das zweite ist, für andere Menschen zu beten. Das ist die Fürbitte. Das heißt, wenn jemand in Not ist, den ich aber dann nicht den damit alleine zu lassen, sondern für ihn zu beten und das Ganze vor Gott zu bringen. Ja, da haben wir den Vers aus Philipper 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euch eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Also wir fassen zusammen, Gebet ist die Standleitung nach oben, das hat der Ralf einmal so gut in der Predigt gesagt, ich finde das super. Es ist die Beziehung zu Gott. Ja, wir haben letzte Woche gelernt, was es heißt, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein und was es bedeutet, wenn Gott nur einmal in der Woche die Blume bekommt. Darum geht es nicht, ja, es geht darum, dass wir ihn in unseren Alltag mit reinnehmen und dann bewirkt das Veränderung in uns. Die letzte Säule, das Gebet. So, Jetzt habt ihr euch bestimmt gefragt, warum das hier schon vorher war. Wer errät, was das hier ist? Richtig, genau, das Fundament. Und zwar gibt es einen wunderbaren Vers, der das eindeutig beschreibt. 1. Korinther 3, Vers 11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der schon gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Ja. Und das Fundament und die Säulen sind das tragende Konzept für ein erfülltes und ein wahres Leben. Und es gibt drei Risiken. Das erste Risiko ist, wenn ich jetzt sage, okay, also Gemeinschaft finde ich toll, da bin ich dabei, aber Wort Gottes, ich bin ganz so wichtig. So, wenn ich das jetzt so mache und versuche, Moment, wo haben wir es da? Das Dach drauf zu setzen, dann hält das vielleicht noch gerade so, aber es wird schwierig, ja. Und wenn ein Ungleichgewicht in diesen verschiedenen Säulen besteht, dann ist das Dach nicht mehr tragfähig. Es gibt noch ein zweites Problem, und zwar ist das das Fundament. Wenn es gar kein Fundament gibt, dann stehen die Säulen sehr wackelig. Ja? Wenn dann irgendwie ein Angriff von der Seite kommt, kippen die Säulen um. Ja? Das heißt, wir brauchen ein Fundament in unserem Leben, und das Fundament kann nur Gott sein, weil er derjenige ist, der alles in der Hand hält und der die Kontrolle hat. Und dann haben wir das Letzte, und zwar ist das, wenn ein Pfeiler gar nicht da ist, wenn er komplett fehlt, wenn wir sagen, ja, wir gehen mal in die Gemeinde und da leben wir die Gemeinschaft aus, wir hören auch das Wort Gottes, aber das Beten liegt mir nicht so richtig. Ja, dann fehlt etwas in deinem Leben, weil das Gebet hat nicht nur Kraft in deinem eigenen Leben, sondern auch für die Gemeinschaft an sich, aber auch für dich persönlich, dass du gestärkt bist, ja, dass du das abgeben kannst, was dich belastet. Wenn du es nur nicht reinfrisst, dann wird es am Ende dich zerstören. Ja, das heißt, es muss ein Gleichgewicht in allen Ebenen sein. Und dann sagt Gott, dass wir ein Leben haben, was ihn erfüllt, was ihn groß macht und was auch zum Segen wird für andere Menschen. Ja, und jetzt setze ich mal eben kurz, dass das auch hier alles vollständig ist, das Dach oben drauf. So, wunderbar. Und dann könnte man das noch weiter formieren, irgendwie das ein Haus, was sich Gemeinde nennt oder was auch immer. Ihr macht da was draus. So, letzte Folie ist das eine Einladung. Und zwar, Melina und mir liegt schon längeres Zeit was auf dem Herzen. Unter anderem auch durch die Vorbereitung auf die Predigt ist uns was wichtig geworden. Wir waren letztens im Hauskreis und da haben wir so überlegt, was ist unsere gemeinsame Gabe? Und ich finde, das ist eine Sache, die man sich als Ehepaar mal stellen kann. Ja, was tue ich gemeinsam für Gottes Reich? Und wir möchten etwas tun, was damals die Christen für selbstverständlich gehalten haben. Und zwar, wir möchten unsere Türen öffnen. Wir möchten die Möglichkeit geben, startet nächste Woche Sonntag, dass ihr, jeder, der kommen möchte, ja, das ist kein Zwang oder so, ist einfach nur eine Einladung, vorbeizukommen, du musst nichts mitbringen, kannst einfach kommen, dass wir Gemeinschaft zusammen haben, dass wir beten zusammen füreinander, dass wir Musik zusammen machen, ja, all das, was uns Freude macht und was wir nicht nur am Sonntag in der Gemeinde machen wollen, sondern dass wir es einfach auch mit in die Häuser transportieren und somit vielleicht auch für den einen oder anderen, der vorbeikommt, zum Segen werden. Ja? Und das ist auch eine Anregung vielleicht für euch, zu überlegen, was ist eure gemeinsame Gabe als Ehepaar oder als Christ alleine. Ja? Und dass wir nicht immer nur in der Theorie bleiben, sondern auch mal wirklich was daraus machen. So ein bisschen back to the roots. Ja? Genau. Dann wünsche ich euch Gottes Segen beim Nachdenken über das Gesagte. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, das ist nämlich nicht richtig zusammen. Ja, mal richtig machen. So. Ja, der Simon, der hat echt klasse gemacht. So, wunderbar. Gottes Segen beim Nachdenken, und ich möchte einmal gerne noch für euch beten. Oder mit euch gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir alles da drin haben, was wir brauchen. Vater, du sorgst dich um uns. Du siehst unsere Nöte, unsere Dinge, die uns frustrieren, die uns runterziehen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, diese Dinge zu priorisieren in unserem Leben, dass wir dein Wort wieder eine höhere Bedeutung geben, dass wir dem Gebet eine höhere Bedeutung geben, dass wir lernen, wie es heißt, in der Gemeinschaft zu leben, ja, dass wir Dinge bereitwillig teilen, dass wir Dinge als Leihgabe von dir sehen, Vater. Wir sind nur Gäste auf dieser Erde und wir werden immer bei dir im Himmel sein und das wird unser Zuhause sein. Hilf uns, diese Perspektive einzunehmen. Und auch das Abendmahl nicht einfach nur als Tradition zu sehen, sondern uns wirklich darauf zu besinnen, wer du bist, was du getan hast und dem wieder mehr Raum zu geben. Ich bitte dich, dass du uns dabei segnest. Wir brauchen deine Kraft, wir brauchen deine Unterstützung dabei. Wir schaffen es nicht alleine. Und ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde und jeden Einzelnen, der heute hier ist, dafür segnest. Amen.